HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Werden meine sehr verehrten Damen und Herren Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Spätestens nachdem 2005 dann Hartz IV in der Praxis umgesetzt worden ist, kann man sagen, die darauffolgenden 10 Jahre bis heute hat zu einer verstärkten Armut geführt.
Ja, ja, der Peter, der ist schlau.
SPD-Chefin Nahles hat ihre Absicht bekräftigt, das Hartz-System der sozialen Grundsicherung zu verändern.
Das Bürgergeld, das wir wollen, soll zu keinem Zeitpunkt unter dem Existenzminimum liegen.
Ich hielte das für einen schweren Fehler. Denn mit den Hartz-IV-Reformen und der Agenda 2010 ist es uns gelungen, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu halbieren.
Ja, ja, der Peter, der ist schlau.
Ich bin froh, dass wir heute weniger Arbeitslosigkeit haben, dass die Konjunktur gut läuft. Aber das liegt nicht an der Agenda 2010 und deren guten Folgen.
Ist Hartz IV 2018 für dich noch zeitgemäß?
Nein, finde ich nicht. Man hat ein Drucksystem aufgebaut, das heißt zwar fördern und fordern, aber in Wahrheit ist das Fordern das zentrale Element.
Der Schritt von Andrea Nahles ist in die richtige Richtung. Wir als Linke gehen durchaus weiter, aber das soll nicht das Problem sein. Ich finde, dass diese Erkenntnis spät kommt, aber sie kommt, man sieht, links wirkt und das freut mich.
Wird Hartz IV in der politischen Versenkung verschwinden, so wie sein Namensgeber, ein ähnlich schlauer Peter wie der, den Vicky Leandros gerade besungen hat, in der Versenkung verschwunden ist? Peter Hartz vom VW-Konzern? Noch ist es nicht so weit, aber ausgerechnet diejenigen, die Hartz IV einst vom Band haben rollen lassen, SPD und Grüne, stellen das Gesetz nun auf den Prüfstand. Und die Linke lädt die beiden daraufhin voller Hoffnung auf eine rot-rot-grüne Mehrheit zum Sozialstaatsdialog. Der aber kommt auch ohne diese Einladung bereits mächtig in Fahrt, denn so wie Hartz IV seinerzeit die SPD nachhaltig gespalten hat, so scheiden sich daran auch diesmal die Geister. Was die einen, nämlich Kritiker und viele Betroffene, als Schikane und Demütigung erleben, das preisen seine Befürworter lauter denn je als Erfolgsmodell für die deutsche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Und parallel zu dieser Diskussion macht gerade ein Gesetzentwurf die Runde, dessen Inhalt auch einigen Einfluss auf den künftigen Arbeitsmarkt haben wird. Es ist der Entwurf für das geplante Einwanderungsgesetz, das manchen in der Union ähnlich schwer im Magen liegen dürfte wie Hartz IV vielen Sozialdemokraten. Da steht also einiges neu auf der Agenda in Sachen Arbeitsmarkt, die mit den Hartz-Gesetzen ihren Anfang genommen hatte. Was vom Peter übrig blieb, Diskussion über Hartz IV, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn dort, wo Hartz IV ganz unmittelbar den Alltag von Menschen bestimmt. Unsere Reporterin Ursula Meyer hat eine Frau getroffen, die darauf angewiesen ist und die gerade deshalb nicht möchte, dass ihr Name genannt wird.
Eine junge Frau sitzt in einem Frankfurter Café. Sie sieht müde aus, richtig erschöpft. Die Haare hat sie nachlässig zu einem Zopf gebunden. Wir nennen sie Julia. Seit 6 Jahren wohnt sie in Frankfurt, hat als Küchenhilfe im Restaurant gearbeitet. Doch dabei wurde sie um ihren Lohn geprellt, weil sie am Ende ohne Arbeit und ohne Geld dastand, hat Julia letzten Monat Hartz IV beantragt. Seitdem bekommt sie jeden Monat 416 Euro.
Ich möchte es ja gar nicht in Anspruch nehmen. Wenn man arbeiten kann, soll man arbeiten gehen. Weil von dem bisschen Geld kann man nicht leben. Mit 400 Euro kaufen Sie doch einmal ein. Da sind doch schon 100 Euro weg. Geht nicht von 400 Euro im Monat leben.
Deshalb sollten es 200, 300 Euro mehr sein, wünscht sich die Frankfurterin. Denn ein Besuch beim Friseur, eine neue Winterjacke, vieles geht derzeit finanziell nicht, wäre aber dringend nötig. Dass die Grundsicherung zum Leben reichen soll, das hatte zuletzt auch SPD-Chefin Andrea Nahles gefordert. Sie will die sozialen Sicherungssysteme umbauen, Hartz IV abschaffen und stattdessen ein Bürgergeld einführen. Dem Ganzen einen neuen Namen geben, dem System einen positiven Anstrich verleihen, das hält Julia grundsätzlich nicht für verkehrt. Denn auf Hartz-IV-Empfänger werde oft herabgeschaut.
Ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Ich habe da auch geweint, aber da muss man sich nicht schämen, hat die Dame gesagt vom Jobcenter.
Mit den Mitarbeitern der Jobcenter hat Julia gute Erfahrungen gemacht. Die Kritik der Politik, es gebe dort zu viel Misstrauen, zu oft werde Hartz-IV-Empfängern mit Strafen gedroht, findet zumindest diese Betroffene nicht gerechtfertigt. Sie hat sich allerdings auch gleich wieder nach einem neuen Job umgesehen und
ich werde gefördert, ich bekomme überall geholfen.
Das Prinzip von Fördern und Fordern hat Julia nie gestört. Sie hat im Gegenteil davon profitiert. Die ganzen Diskussionen um Hartz IV beschäftigen die junge Frau sehr. Offenbar hat sie große Angst, am Ende könnte Hartz IV gleich ganz abgeschafft werden. Für Julia wäre das eine Katastrophe.
Zum Beispiel Leute, die niemals dieses Geld bekommen haben vorher und rutschen dann in so ein Loch wie ich auch und müssen Hartz IV beantragen und es gibt nicht mehr. Von was sollen wir leben?
Julia hat niemanden, der für sie sorgen könnte, erzählt sie, blickt dabei verlegen auf den Tisch vor sich und hält sich an ihrer grauen Tasche fest. Ohne Hartz IV müsste sie betteln gehen.
Und doch würde sie Hartz IV am liebsten gar nicht in Anspruch nehmen müssen. Wenn man arbeiten kann, soll man arbeiten gehen, hat Julia, die eigentlich einen anderen Namen hat, vorhin gesagt. Genau dafür waren die Hartz-Gesetze auch eigentlich gedacht. Sie sollten dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit, und zwar vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland, zu senken. Und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, VHU, hat dieser Tage vorgerechnet, dass eben das auch gelungen sei. Seit 2007 hätte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen mehr als halbiert, sagt die VHU. Professor Klaus Welde ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und er hat mit seiner Forschungsarbeit zu beziffern versucht, wie sehr die Hartz-Reformen und speziell Hartz IV dazu beigetragen haben, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu reduzieren. Guten Abend, Herr Professor Welde.
Guten Abend.
Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen?
Ja, wir haben tatsächlich gefunden, dass die Hartz-Reformen insgesamt die Arbeitslosigkeit und auch die Langzeitarbeitslosigkeit reduziert haben. Wir haben aber eine starke Unterscheidung gemacht zwischen den verschiedenen Komponenten der Hartz-Reformen. Die Hartz-IV-Reform, um die es am meisten geht, die hat dabei den geringsten Anteil gehabt an der Reduktion der Arbeitslosigkeit. Wenn wir nur einen Vergleich ziehen zur Hartz-III-Reform, wo die Bundesanstalt für Arbeit reformiert wurde in die dann neue Bundesagentur für Arbeit, dann finden wir, dass diese Reform der Bundesagentur für Arbeit einen vierfach höheren Beitrag geleistet hat im Vergleich zu den Hartz-IV-Reformen.
Aber möglicherweise, und das sollten wir versuchen gemeinsam herauszufinden in unserem Gespräch, haben Sie ja negative Entwicklungen nach sich gezogen. Auch diejenigen, die von Hartz IV wieder in Arbeit gekommen sind, haben in vielen Fällen eher schlecht bezahlte Teilzeit- und Minijobs bekommen. Es ist ein Niedriglohnsektor entstanden mit Leuten, die zum Aufstocken ihres Einkommens dann doch wieder Hartz IV brauchen. Wie vermeidbar war diese Entwicklung aus Ihrer Sicht?
Diese Entwicklung hin zu mehr unregelmäßiger Beschäftigung, muss man sagen, dass die schon sehr, sehr lange stattfindet und dass die schon begonnen hat, längst vor den Hartz-Reformen. Also die Hartz-Reformen hatten vielleicht positive Effekte für die Beschäftigung, Hartz-IV-Reform sicher weniger, aber man kann ihnen nicht alles in die Schuhe schieben. Wenn man sich überlegt, ob man das Ganze anders hätte gestalten können, also wenn man sich fragt, wie kann man Arbeitslosigkeit beseitigen, ohne Armut zu erzeugen, dann müsste man über andere Instrumente nachdenken. Man müsste sich überlegen, ob man im Bereich geringfügige Beschäftigung nicht mehr netto vom Brutto zulässt, indem man Lohnzuschüsse zahlt, indem man Zuschüsse zahlt zu Sozialversicherungsabgaben zum Beispiel.
Das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI sagt, dass Hartz IV vor allem jene Menschen einschränke, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Denn Hartz IV sei nie darauf angelegt gewesen, dass Menschen davon leben müssten, eine lange Zeit davon leben müssten. Aber viele Hartz IV-Bezieher seien eben nicht schnell genug wieder in Arbeit gekommen oder überhaupt nicht in Arbeit gekommen wieder. Geringqualifizierte und Menschen mit gesundheitlichen oder familiären Problemen zum Beispiel. Sind die Initiatoren von Hartz IV also von einer falschen Voraussetzung ausgegangen?
Ich glaube, die Initiatoren von Hartz IV hatten sicher im Kopf, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Und es war zur damaligen Zeit mit Spitzenzeiten von Arbeitslosenquoten von 12% in Gesamtdeutschland sicher eine gute Idee. Aber man darf nie vergessen, ein System der Lohnersatzleistungen, Arbeitslosigkeitsunterstützung, hat nicht nur den Effekt, Anreize auf Arbeitslose auszuüben, damit diese wieder eine Stelle aufnehmen. Dieses System hat auch die Aufgabe, Versicherung bereitzustellen. Und wenn Sie reden von Menschen mit Krankheit, reden von Menschen, die auch eine Familie finanzieren müssen, dann steht da dieser Versicherungseffekt definitiv im Vordergrund. Eine Gesellschaft sollte dafür sorgen, dass das Einkommen von Arbeitnehmern, die arbeitslos werden, oder von Familien, wo der Hauptgeldverdiener arbeitslos wird, nicht sehr stark in den Keller fällt. Und da gab es eine zu starke Fokussierung auf den Anreizeffekt und nicht auf den gesellschaftlich viel mehr gewünschten Versicherungseffekt.
Zum Versicherungsgedanken, wenn Sie ihn schon ansprechen, gehört ja mitunter auch, dass es ein Verhältnis gibt zwischen dem, was man eingezahlt hat zum Beispiel und das, was man rausbekommt. Und da haben viele nun gesagt, es sei ein Problem, dass arbeitslose Facharbeiter, die Jahrzehnte Beiträge eingezahlt hätten, bei Hartz IV genauso behandelt würden wie andere, die das nicht getan haben. Und daraus ziehen dann manche die Schlussfolgerung, dass wer länger Beiträge eingezahlt hat, eigentlich auch länger das höhere Arbeitslosengeld und erst später Hartz IV beziehen solle. Sehen Sie das auch so?
Ja, da steckt man, glaube ich, ein bisschen in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite überzeugtes Argument, wer länger einzahlt, der soll länger Leistungen bekommen. Auf der anderen Seite ist ja gerade die Idee der Versicherung, dass diejenigen, die Glück haben, die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die gleichen Leistungen bekommen.
Es ist ja von Anfang an viel über Sanktionen diskutiert worden für diejenigen Hartz-IV-Bezieher, die sich nicht ausreichend um Arbeit bemühen. Und hat Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, heute gesagt, dass mit Sanktionen nur etwa 3% der Hartz-IV-Bezieher belegt würden. Zumeist, weil sie Termine verschusselt hätten, wie er gesagt hat. Und deshalb sei es auch unverhältnismäßig, diesen Menschen das Geld zu kürzen. Welche Erkenntnisse haben Sie denn, was die Wirksamkeit von Sanktionen angeht und ja zu der Frage, wie viele davon betroffen sind?
Ja, also wenn man über Sanktionen redet, dann muss man schon auch sagen, auch aufgrund von vielen Untersuchungen findet man, Sanktionen helfen. Da muss man nicht drum rumreden. Man muss aber auch gleichzeitig sich wieder überlegen, in welcher Gesellschaft möchte man leben. Und wir unterhalten uns dann über die Frage Zuckerbrot oder Peitsche. Und man könnte sich aber auch anders überlegen, wie man Menschen ermutigt, eine Stelle anzunehmen. Und natürlich möchte man als Gesellschaft und jedes Individuum sollte man im Prinzip davon ausgehen, möchte auch, dass es arbeitet. Dann wäre eben die Überlegung, ob man über die Zuckerbrotmethode positiv ausgedrückt Menschen ermutigen kann, Arbeiten aufzunehmen. Und ja, ich wiederhole mich, wir reden von Lohnzuschüssen, wir reden von Subventionen für Sozialversicherungsbeiträge, aber wir reden auch von unterstützenden Maßnahmen, zum Beispiel für Training für soziale Kompetenzen. Das sind Fähigkeiten, die sogenannten Soft Skills, die häufig auch eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Die Bedingungen, unter denen Hartz IV seinerzeit eingeführt wurde, sind andere womöglich, als wir sie heute haben. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der ja außerdem auch noch Arzt ist, hat gesagt, Hartz IV ist wie ein Antibiotikum. Wenn das Fieber abgeklungen ist, sollte man es absetzen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist grundsätzlich eine sehr schöne Aussage, für die auch ich auch eine gewisse Sympathie habe. Wir müssen uns überlegen, wenn wir über den Arbeitsmarkt, über Arbeitslosigkeit reden, was wollen wir grundsätzlich? Wir können natürlich jetzt sagen, wir heben Hartz-IV-Sätze an und es wäre im Sinn von einer Versicherung, dass das Einkommen nicht so stark sinkt bei Arbeitslosigkeit, eine gute Idee. Aber solange wir mit Instrumenten arbeiten, die für eine Sache gut sind, für eine andere Sache schlecht, haben wir immer eine Schwierigkeit. Also grundsätzlich, wir möchten Arbeitslosigkeit beseitigen, wir wollen aber keine Armut erzeugen. Oder jetzt, wenn man sagt, die Hartz-IV-Sätze sind viel zu niedrig, wir möchten Armut beseitigen, aber wir wollen nicht gleichzeitig Arbeitslosigkeit erzeugen. Was heißt das im Detail? Im Detail würde das heißen, ja, wir können die Hartz-Reformen teilweise reformieren, also Reform der Reformen, aber wir sollten das begleiten und wir sollten, wenn wir Hartz-IV-Sätze anheben, gleichzeitig auch im unteren Einkommensbereich die Nettolöhne attraktiver machen, sodass die Anreize, die Ermutigungen, eine Arbeit aufzunehmen, genauso hoch bleiben.
Professor Klaus Welde, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Vielen Dank. Menschen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, wenn sie arbeitslos geworden sind und sie zu motivieren und zu befähigen, sobald wie möglich wieder Arbeit zu bekommen. All das kann eine Herkulesarbeit sein. Und das gilt womöglich auch für die Herausforderung, die Hartz-Gesetze und insbesondere Hartz IV zu diesem Zweck auszumisten. Genau darin, nämlich im Ausmisten, bestand tatsächlich eine jener sagenhaften Arbeiten, die der antike Held Herkules, auf Griechisch Herakles, im Auftrag des Königs Eurystheus verrichten musste. Und als er das tat, lagen interessanterweise schon genauso viele solcher Arbeiten hinter ihm, wie es Hartz-Gesetze gibt.
Darauf schickte ihn der König Eurystheus zur fünften Arbeit fort, die eines Helden wenig würdig war. Er sollte den Viehhof des Augias in einem einzigen Tage ausmisten. Augias war König in Elis und hatte eine Menge Viehherden. Sein Vieh stand nach Art der Alten in einer großen Verzäunung vor dem Palaste. 3000 Rinder hatten da geraume Zeit gestanden, und so hatte sich seit vielen Jahren eine unendliche Menge Mist angehäuft, den nun Herakles zur Schmach und, was unmöglich schien, in einem einzigen Tage hinausschaffen sollte. Als der Held vor den König Augias trat und, ohne etwas von dem Auftrage des Eurystheus zu erwähnen, sich zu dem genannten Dienste erbot, maß dieser die herrliche Gestalt in der Löwenhaut und konnte kaum das Lachen unterdrücken, wenn er dachte, dass einen so edlen Krieger nach so gemeinem Knechtsdienste gelüsten könne.
Wer ausmistet, muss eben anpacken, und zwar von Grund auf anpacken. Genau dieser Mühe wollen sich jetzt einige Parteipolitiker in Berlin unterziehen bei den Harzgesetzen. Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem sie diese Gesetze im Auftrag der damaligen rot-grünen Bundesregierung von einer Kommission unter Vorsitz des Managers Peter Harz entworfen worden sind. Was vom Peter übrig blieb, Diskussion über Hartz IV, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und was die im Bundestag vertretenen Parteien zu dieser Diskussion beitragen, das lassen wir uns jetzt überblicksartig zusammenfassen.
Die SPD.
SPD-Chefin Andrea Nahles will Hartz IV am liebsten abschaffen. Stattdessen soll ein Bürgergeld her. Wie hoch dieses Bürgergeld sein soll und welche Voraussetzungen man dafür erfüllen muss, das ist noch unklar. Die Idee der SPD bisher, weniger Menschen sollen überhaupt in die Not kommen, so eine Hilfe zu beantragen. Das solle nach ersten Überlegungen gelingen, indem unter anderem der Mindestlohn steigt oder die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer bezuschusst werden. Vor allem aber will die SPD, dass es in diesem neuen Modell weniger Sanktionen, also Strafen gibt. Diese greifen bisher zum Beispiel, wenn Hartz-IV-Empfänger Termine beim Jobcenter verpassen oder Jobs ablehnen, die ihnen zugemutet werden könnten. Zu den Reformplänen gehören außerdem ein höheres Wohngeld und eine eigenständige Kindergrundsicherung.
Die FDP.
Der Vorschlag der FDP heißt liberales Bürgergeld und er existiert schon seit einiger Zeit. Dahinter steht die Idee, dass unterschiedliche Sozialleistungen wie Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld in einer Leistung zentral an einer Stelle zusammengefasst werden. Somit will man auch Bürokratie abbauen. Die Höhe hatte die FDP zuletzt mit durchschnittlich 662 Euro pro Monat bemessen. Der Bezug des Geldes soll an Bedingungen geknüpft werden. Welche das konkret sind, das ist noch offen. Außerdem solle es sich lohnen, wenn man zu dieser Leistung etwas hinzuverdient. So erhofft sich die FDP, mehr Menschen dazu zu bewegen, wieder in den regulären Arbeitsmarkt einzusteigen.
Die Grünen.
Auch die Grünen setzen auf einen Neuanfang, weg von Hartz IV und dessen schlechtem Image. In Grün heißt das Garantiesicherung. Höhe noch unbekannt. Diese Garantiesicherung lehnt sich etwas an die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens an. Wer nachweisen kann, dass er bedürftig ist, der soll eine Garantiesicherung erhalten. Bestraft werden sollen die Leistungsempfänger dann nicht mehr. Stattdessen sollten die Menschen finanziell belohnt werden, wenn sie sich weiterbilden oder wieder arbeiten gehen. Und ähnlich wie die FDP haben auch die Grünen die Idee, dass es sich mehr lohnen soll, aufzustocken. Konkret heißt das, dass Hartz-IV-Empfänger von jedem Euro, den sie dazu verdienen, 30 Cent statt bisher 20 Cent behalten dürften.
Die Linkspartei.
Hartz IV abschaffen. Für die Linke ist das schon fast ein alter Hut. Ihr Konzept lautet Mindestsicherung, und zwar 1.050 Euro im Monat, fast doppelt so viel wie eine Hartz-IV-Leistung für Alleinstehende derzeit. Sanktionen soll es ebenfalls nicht geben. Dafür müssten die Antragsteller nachweisen, dass sie bedürftig seien, also nicht genug verdienen und kein eigenes Vermögen vorweisen können. Die Linke will zudem eine Mindestrente und mindestens 546 Euro Kindergeld einführen.
Die AfD.
Hartz IV muss weg. Zumindest will die AfD ein neues Konzept mit einem neuen Namen. Aktivierende Grundsicherung heißt er hier. Nach dem Vorschlag der AfD soll diese Sicherung abnehmen, je mehr man verdient. Ab der Einkommenssteuergrenze würde diese Grundsicherung komplett wegfallen. Nach der aktuellen Steuertabelle heißt das, wer pro Monat 759 Euro zu versteuerndes Einkommen verdient, bekommt keine Grundsicherung. Sanktionen soll es weitergeben, aber weniger als bisher. Welche genau wegfallen sollen, das ist noch nicht bekannt.
Die CDU-CSU.
Die Union will grundsätzlich an Hartz IV festhalten. Auf keinen Fall abschaffen, heißt es da zum Beispiel von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und trotzdem gibt es CDU-Kollegen, die Hartz IV zumindest in Teilen erneuern wollen. Zum Beispiel, indem die Zuverdienstgrenze deutlich erhöht wird und komplizierte Regelungen vereinfacht werden. Fest steht jedenfalls, die Union und die SPD liegen mit ihren Vorstellungen sehr weit auseinander.
Soweit Katharina Wilhelm aus der Politikredaktion über die Haltung der im Bundestag vertretenen Parteien zu Hartz IV und über ihre Ideen, was gegebenenfalls an seine Stelle treten sollte. Schauen wir mal, was politisch hinter diesen Vorschlägen stecken könnte bei den jeweiligen Parteien. Professor Eberhard Holtmann, Politikwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Sozialforschung Halle. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Glab.
Wolfgang Clement, ehemaliger Bundeswirtschafts- und Arbeitsminister und vor 10 Jahren aus der SPD ausgetreten, hat dieser Tage geschrieben, es gehe seiner ehemaligen Partei, der SPD, vor allem um Symbolik. Aus dem Ende von Hartz IV solle ein neuer Anfang der deutschen Sozialdemokratie werden. Tiefer gehende Argumente für den Systemwechsel finde man in den Vorschlägen von SPD-Chefin Andrea Nahles folglich kaum. Tut Clement der SPD damit Unrecht?
Also ich denke, dass es in der Tat ja so ist, dass Hartz IV als ein Symbol für eines Teils eine von der SPD in der Regierung verantwortete strukturbildende Maßnahme der Sozialpolitik steht, die aber gleichzeitig dann nie die erhoffte Resonanz in der Bevölkerung, zumal derer, die man als Wähler und Anhänger ansprechen wollte, gefunden hat und die überdies inzwischen so eine Art Chiffre für das sozialpolitische Dilemma, wenn nicht Versagen der SPD steht. Bis heute, wenn man die Umfragen sich anschaut, tragen zumindest Teile der ehemaligen enttäuschten Wählerinnen und Wähler der SPD gerade Hartz IV der Partei nach wie vor nach.
Hartz IV hat damals die SPD gespalten. Viele Sozialdemokraten haben der Partei damals den Rücken gekehrt, sind jetzt bei der Linken. Andere sind geblieben und haben trotzdem weiter mit der Agenda 2010 gehadert. Wie breit ist denn aus Ihrer Sicht das Meinungsspektrum innerhalb der SPD? Hat Hartz IV auch jetzt noch Spaltpotenzial und könnte eine Debatte darüber die SPD noch weiter schwächen?
Also ob das nun Spaltpotenzial bis hin zu einer Sezession nennenswerter Teile der Partei hat, das lasse ich einmal dahingestellt. Ich denke, dass die Diskussion in der SPD nie zu Ende gebracht worden ist, zumal ja seinerzeit auch als Hartz IV eingeführt worden ist, ein historischer und immer noch wichtiger Bündnispartner der SPD, nämlich die Gewerkschaften, sich entschieden dagegen gewehrt hatten. Das hat zu einer langjährigen Verstimmung zwischen diesen seinerzeit oder historisch als siamesische Zwillinge häufig bezeichneten Partnern der SPD und der Gewerkschaften geführt. Und auch das ist einer der Gründe, weshalb in der SPD schon seit längerem darüber nachgedacht worden ist, wie man aus diesem Käfig, diesem selbstgezimmerten Käfig von Hartz IV und allem, was damit an Negativen verbunden ist, herauskommen kann. Wobei man auf der anderen Seite auch sicherlich festhalten muss, dass es eben auch in der sozialdemokratischen Partei und Anhängerschaft nicht wenige gibt, die das Grundmuster von Hartz IV, was sich in dem Motto fördern und fordern ja formulieren lässt, die dem nach wie vor anhängen. Und auch die ganz überwiegende Zahl der deutschen Ökonomen ist ja nach wie vor der Meinung, dass diese sozialpolitische Maßnahme nicht unerheblich zur Gesundung der Ökonomie in Deutschland und nicht zuletzt auch zur Entspannung auf dem Arbeitsplatz beigetragen hat. Also es gibt auch durchaus sachliche Gründe, welche die Kontroverse lebendig halten.
Die Grünen haben die Hartz-Gesetze damals mitgetragen als Koalitionspartner der SPD. Jetzt meldet sich ihr heutiger Vorsitzender Robert Habeck mit eigenen Vorschlägen zu Wort, was seiner Ansicht nach an die Stelle von Hartz IV treten sollte. Augenscheinlich will er, dass die Grünen als Partei wahrgenommen werden, die sich um soziale Themen kümmert. Haben die Grünen die Chance, damit nachhaltig an SPD und Linkspartei vorbeizuziehen?
Also das wird man sehen, inwieweit der derzeitige Aufschwung der Grünen dann tatsächlich sich à la longue verstetigt. Beobachten kann man, dass die Grünen sich auch in der Wertigkeit der Sozialpolitik verändert haben und auch verändern müssen, wenn sie denn der wachsenden Gefolgschaft auch Rechnung tragen wollen. Seinerzeit in der rot-grünen Bundesregierung gehörten Arbeitnehmer und auch Nicht-Beschäftigte ja nicht zur Kernklientel der grünen Partei, der Anhänger und Wählerschaft. Das ist inzwischen teilweise anders. Die Grünen versuchen auch entsprechend ihre soziale Basis zu erweitern, indem sie in Politikfelder stärker hineingehen, die bisher zum angestammten Reservat der Sozialdemokratie gehörten. Also das ist ein Prozess, der im Grunde genommen in der Konsequenz der Vergrößerung, der Verbreiterung der Grünen Partei auch angelegt sind.
Spielt da auch der Wunsch eine Rolle der AfD, etwas entgegenzusetzen, die ja ebenso wie die Grünen auch Hartz IV abschaffen will?
Nun, die Grünen und die AfD konkurrieren ja bisher nicht um dasselbe Wähler- und Anhängerklientel. Das heißt, der Wähleraustausch ist bisher sehr, sehr überschaubar. Aber alle demokratischen Parteien zusammen sind sicherlich herausgefordert durch das, was sich auch auf der rechtspopulistischen Seite inzwischen an sozialpolitischen Überlegungen herausschält. Da gibt es ja beispielsweise in der AfD selbst auch eine bislang wohl ungeklärte grundsätzliche Polarisierung zwischen den einen, nennen wir sie mal Wirtschaftsliberalen, welche die traditionellen sozialen Sicherungssysteme am liebsten abschaffen wollen, und auf der anderen Seite, den nennen wir ihn mal so einen nationalsozialen Flügel, um jemanden wie Björn Höcke, der eine eigene Sozialpolitik, eine sich sozusagen kümmernde Sozialpolitik auch zum Bestandteil der AfD-Programmatik machen möchte. Die Kontroverse dürfte den für das nächste Jahr angekündigten sozialpolitischen Parteitag der AfD sicherlich mitprägen.
Die Linke lädt nun SPD und Grüne zum Sozialstaatsdialog, wohl in der Hoffnung, doch noch auf Bundesebene ein rot-rot-grünes Bündnis hinzubekommen. Die Union will gar nicht lassen von Hartz IV, jedenfalls nach bisherigen Aussagen. Die FDP kommt mit einem liberalen Bürgergeld. Was wird aus dieser Debatte noch entstehen aus Ihrer Sicht?
Nun, es wird in der Debatte immer ganz unterschiedliche Positionen geben. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das Paradigma der Verteilung, der Umverteilung dann auch in der DNA der einen oder anderen Partei angelegt ist. In der Union und zumal der FDP sicherlich weniger, wenn überhaupt, als in der Linkspartei, die ja im Grunde genommen seit längerem auch die Auseinandersetzung mit der SPD im linken Lager über die Hartz-IV-Kontroverse sucht. Also diese Positionen werden meines Erachtens nicht zu einer, sagen wir mal, zu einem Allparteienkonsens sich zusammenbinden lassen. Und das ist ja im Grunde genommen auch völlig normal.
Professor Everhard Holtmann, Politikwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Sozialforschung Halle. Vielen Dank. Was vom Peter übrig blieb, Diskussion über Hartz IV, der Tag in HR2 Kultur über Reformbedarf bei den Hartz-Gesetzen, benannt nach dem Vorsitzenden der Kommission, die sie entworfen hat. Und von der Hinterlassenschaft des Peter Hartz kommen wir jetzt wieder zu Herakles, dem antiken Helden, der es auf sich genommen hat, den riesigen Stall des Königs Augias auszumisten. Eine ebenso mühselige Arbeit wie die Reform der Hartz-Gesetze und mit vielleicht ähnlich zweifelhaften Erfolgsaussichten. Und so kann sich der König zunächst nur wundern über Herakles.
Indessen dachte er bei sich, der Eigennutz hat schon manchen wackern Mann verführt. Es mag sein, dass er sich an mir bereichern will. Das wird ihm wenig helfen. Ich darf ihm immerhin einen großen Lohn versprechen, wenn er mir den ganzen Stall ausmistet. Denn er wird in dem einen Tage wenig genug hinaustragen. Darum sprach er getrost: Höre, Fremdling, wenn du das kannst und mir an einem Tage all den Mist herausschaffest, so will ich dir den 10. Teil meines ganzen Viehstandes zur Belohnung überlassen. Herakles ging die Bedingung ein, und der König dachte nun nicht anders, als dass er zu schaufeln anfangen würde. Herakles aber, nachdem er zuvor den Sohn des Augias, Phyleos, zum Zeugen jenes Vertrages genommen hatte, riss den Grund des Viehhofs auf der einen Seite auf, leitete die nicht weit davon fließenden Ströme Alphaios und Penaios durch einen Kanal herzu und ließ sie den Mist wegspülen und durch eine andere Öffnung wieder ausströmen.
Also kein Schaufeln mit Förmchen, mit Reförmchen, sondern ein Ausmisten, das an die Grundfesten rührt. Und da würden dem Helden Herakles wohl alle diejenigen Beifall klatschen, die einen derart radikalen Ansatz auch bei Hartz IV für angebracht halten. Radikal war übrigens auch die Einführung von Hartz IV, die Hartz-Gesetze über der Hartz-Gesetze überhaupt und der ganzen Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Unser Politikredakteur Christoph Schelt ruft uns das nochmal in Erinnerung.
Deutschland 2002. Mehr als 4 Millionen Menschen ohne Job, der Rentenkasse droht der Kollaps, die deutsche Wirtschaft Schlusslicht in Europa. Gerhard Schröder war damals Bundeskanzler, der vorerst letzte SPD-Kanzler. Sein Konzept für den Weg aus der Arbeitsmarktkrise: eine umfassende Reform der sozialen Grundsicherung.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Und Schröder beauftragt den VW-Personalvorstand Peter Harz, die Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zu leiten.
Das Ziel haben wir also definiert, 2 Millionen Arbeitslose weniger in 3 Jahren.
2003 kommt das 4. Gesetz auf Grundlage der Harz-Vorschläge nach dem Motto Fördern und Fordern. Kernpunkt, die Arbeitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose und die Sozialhilfe werden zusammengelegt zum Arbeitslosengeld II, im Volksmund Hartz IV. Kanzler Schröder ist sich bewusst, Jubel wird das nicht auslösen, schon gar nicht in seiner SPD.
Es gibt gelegentlich Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die Nichtbegeisterung auslösen, übrigens auch bei mir nicht, meine Damen und Herren. Und trotzdem müssen sie sein und deswegen werden wir das auch umsetzen.
Vor allem beim linken Flügel der SPD schon damals Protest. Oskar Lafontaine, Weiland noch SPD-Mitglied, wetterte.
Es ist längst Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Gegenreformpolitik einzuleiten. Und der erste Schritt, der zurückgenommen werden muss, ist nun einmal Hartz IV muss weg. Nehmt dieses Schandgesetz zurück.
Später verließ er sogar die Partei. Der Rest ist bekannt. Hartz IV kommt in der SPD immer wieder hoch. Wie ein Zombie, ein Untoter, der aus dem Grab steigt. 2010 will die Partei Hartz IV General überholen. Der damalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel schlägt einen sozialen Arbeitsmarkt vor.
In diesem sozialen Arbeitsmarkt wollen wir in den kommenden Jahren zusätzlich 200.000 Beschäftigungsverhältnisse anbieten. Sie sollen allen Empfängern von Arbeitslosengeld II zur Verfügung stellen.
Eine grundlegende Reform kommt aber nicht. Und so bleibt Hartz IV der Zombie für die SPD. Bundestagswahlkampf 2017. Auch der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spürt, Hartz IV lässt seine Partei nicht los. Wahlen gewinnt man mit dieser Altlast nicht. Und Schulz distanziert sich.
Auch wir haben Fehler gemacht. Fehler zu machen ist nicht ehrenrührig. Wichtig ist, wenn Fehler erkannt werden, dann müssen sie korrigiert werden.
Beim Wähler zahlt sich das nicht aus. Die SPD verliert auch diese Wahl. Doch in der Partei bleibt das Gefühl, Hartz IV ist Mist. Und so unternimmt SPD-Chefin Andrea Nahles nun den nächsten Anlauf, ihre Partei vom vermeintlichen Zombie der Hartz-Reformen zu befreien. Geklappt hat das bisher noch nie.
Diesmal allerdings mischen, wie gesagt, auch andere Parteien in der Debatte mit, für die Hartz IV kein derart ausgewachsener Zombie ist wie für die SPD. Grünen-Chef Robert Habeck zum Beispiel hat, als die Grünen damals Koalitionspartner der SPD war, in seiner Partei noch keine nennenswerte Rolle gespielt und das macht es ihm womöglich leichter, sich jetzt zu Hartz IV zu äußern. Habeck schlägt, wie schon gesagt, eine bedingungslose Garantiesicherung vor und bekommt dafür prinzipielle Unterstützung von Professor Marcel Fatscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sagen, ein Garantiesystem bei Sozialleistungen sei prinzipiell gut und richtig. Meinen Sie damit auch ausdrücklich eine Garantiesicherung, die ihren Beziehern keine Bedingungen stellt?
Ja, ich denke, wir müssen weg von diesem Denken, man muss Menschen bestrafen dafür, dass sie sich nicht genug anstrengen. Ich meine, das Problem heute liegt eigentlich auf der Hand. Wir haben nach wie vor sehr viele Hartz-IV-Bezieher, über 6 Millionen, nur relativ wenige davon, die wirklich arbeitslos sind oder langzeitarbeitslos sind. Selbst bei denen liegt es eher daran, dass sie gesundheitliche Probleme haben. Und wir müssen weg von einem Denken der Bestrafung hin zu einem System, das Menschen befähigt, motiviert, hilft, unterstützt. Und daher halte ich diese Garantiesicherung für prinzipiell völlig richtig.
Unterstützende Funktion hätte so eine Garantiesicherung sicher, finanziell. Aber Sie sprechen ja auch von Befähigung und Motivation. Wo soll die herkommen? Doch nicht aus der Garantiesicherung allein.
Nein, und deshalb muss man auch vorsichtig sein, wenn man sagt, Hartz IV soll abgeschafft werden. Hartz IV kann nicht abgeschafft werden. Wir brauchen eine Grundsicherung, die muss auskömmlich sein. Hartz IV-Sätze sollten sicherlich auch erhöht werden, dass man hier eine ordentliche Absicherung hat. Aber man muss die Menschen ja motivieren. Und die Frage, die für mich in vielen dieser Diskussion fehlt, ist, wie kann man den Menschen, die arbeiten, mehr Möglichkeiten, bessere Löhne, bessere Einkommen, bessere Absicherung ermöglichen. Es ist völlig zu kurz gedacht zu sagen, wir müssen jetzt hier die Hartz-IV-Sätze erhöhen, wenn man nicht auch gleichzeitig überlegt, wie kann sich Arbeit wieder mehr lohnen? Wie kann man Menschen helfen, in Arbeit zu kommen und vor allem in gute Arbeit zu kommen? Dann geht es um Qualifizierung, dann geht es um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu wahren. Wir haben über 2 Millionen Menschen, beispielsweise in Deutschland heute noch, die Anspruch auf einen Mindestlohn haben, ihn aber nicht bekommen, weil Unternehmen Missbrauch betreiben. Es geht um Themen wie kann das Jobcenter nicht nur Arbeitslose verwalten, sondern Chancen eröffnen, diese Menschen begleiten, ihnen Qualifizierung, Fortbildung ermöglichen, sodass sie in Jobs kommen. Also es geht um wirklich viele andere Themen. Und darüber muss diskutiert werden, aber das Thema Garantiesicherung ist sicherlich richtig.
Sie haben jetzt mehr Worte darauf verwendet, auf diejenigen, die schon Arbeit haben. Nun könnte ja gerade, wenn es eine Garantiesicherung gäbe, dass die Unternehmer dazu verleiten zu sagen, ja, wir brauchen jetzt vielleicht weniger Hemmungen zu haben, Arbeitnehmer zu entlassen, wenn wir das für richtig halten, mit dem Argument, die fallen ja weich.
Naja, das Problem für viele Arbeitgeber heute ist ja eher, sie suchen händeringend nach Beschäftigten. Das ist ja die riesige Chance. Wir haben einen Fachkräftemangel und Fachkräfte meine ich jetzt nicht nur hochqualifizierte Ingenieure und Ingenieurinnen, sondern überall werden Arbeitskräfte gesucht und darum geht es, die Menschen zu befähigen, diese Jobs, die da sind, erstens mal zu finden, zu bekommen und zweitens einen ordentlichen Lohn, ein ordentliches Einkommen zu bekommen mit einer klaren langfristigen Perspektive, wo sie sich hinentwickeln können. Also diese Kombination ist essentiell, aber gerade deshalb ist ja die heutige Situation so wichtig. Wir sind nicht Italien oder Griechenland, wo wir über 30% Jugendarbeitslosigkeit sprechen, sondern ganz im Gegenteil. Es werden händeringend Arbeitskräfte gesucht und das ist eine riesige Chance für viele, die heute eben zu kurz kommen.
Aber was macht man mit denen, die tatsächlich keine Arbeit mehr haben und bei denen es auch schwierig sich gestaltet, sie wieder in Arbeit zu bringen? Das ist ja eine der Erfahrungen, die man mit Hartz IV gemacht haben, dass das dann eben doch alles nicht so schnell geht. Was schlagen Sie da vor, wie man jetzt flankierend zu dieser Garantiesicherung, die die Grünen zum Beispiel vorschlagen, wie man diese Menschen dann doch irgendwie dazu motiviert, sich trotzdem um Arbeit zu bemühen?
Zwei Dinge sind extrem wichtig. Das erste, diese Menschen zu befähigen. Ich habe es am Anfang erwähnt, bei vielen ist es ein Thema der Gesundheit. Das ist wahnsinnig schwierig. Bei anderen ist es ein Thema der Qualifikation. Die brauchen hier Hilfe und Unterstützung von anderen. Jobcenter sind ja nicht dazu da, zu qualifizieren. Aber es braucht Behörden, es braucht Hilfe, diesen Menschen eine Chance zu geben. Das ist das Erste. Das Zweite, die Politik muss über einen sozialen Arbeitsmarkt nachdenken. Und ein Vorschlag ist das hier aus Berlin, eines solidarischen Grundeinkommens, deren Idee ist zu sagen, jeder Mensch hat ein Anrecht auf Arbeit. Und zwar Vollzeitarbeit. Und diese Idee finde ich überzeugend. Zu sagen, jeder, der arbeiten möchte, sollte das können und über eine solche Schiene, einen sozialen Arbeitsmarkt, wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen, dann auch wieder im privaten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und das sind zwei Elemente, also einmal konkrete Unterstützung bei Qualifizierung, Gesundheit, zweitens ein Anrecht auf Arbeit, wo die Menschen wieder über einen sozialen Arbeitsmarkt in den privaten Arbeitsmarkt kommen können. Das sind zwei konkrete Elemente, über die wir viel mehr streiten und diskutieren müssen in Deutschland, denn das ist möglich und es ist notwendig.
Aber ein solches Recht zu verankern verbal bringt ja noch keine Arbeit.
Das bringt noch keine Arbeit, aber die Idee des solidarischen Grundeinkommens ist ja, dass Städte, dass Länder Jobs schaffen, die erst einmal für eine Übergangszeit den Menschen, die keine Arbeit finden oder bisher nicht vermittelbar waren, darüber eine erste Möglichkeit geben, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, einen regelmäßigen Tagesrhythmus zu haben, Qualifikationen sich anzueignen, um dann nach einiger Zeit auch wieder eine Chance im privaten Arbeitsmarkt zu haben. Also das ist möglich, aber ja, die öffentliche Hand, Städte, die Länder sind da in der Pflicht, dann solche Jobs zu schaffen. Und wie gesagt, in der jetzigen Arbeitsmarktlage, wo es nicht so viele Arbeitskräfte gibt, ist das absolut machbar und möglich.
Und die öffentliche Hand ist aber auch in der Verpflichtung oder wäre dann in der Verpflichtung, eine Grundsicherung, über die wir ja gesprochen haben, zu finanzieren. Wo soll das Geld dafür herkommen?
Das ist ja eine kluge Investition. Wenn die Stadt oder das Land sagt, ich schaffe hier einen Arbeitsplatz für jemanden, der arbeitslos ist, muss diesem dann kein Hartz IV oder keine Grundsicherung mehr zahlen, sondern ich zahle ihm dann Mindestlohn, dann mag das in den ersten Jahren natürlich teurer werden. Aber langfristig gesprochen entlastet es doch auch uns als Gesellschaft und die Sozialsysteme, wenn diese Menschen wieder eine Chance bekommen. Also ganz im Gegenteil, das ist keine teure Option, sondern es ist eine extrem kluge Option, weil nicht nur die betroffenen Menschen wieder in Arbeit kommen, sondern wenn es gelingt und es gibt gute Gründe, wieso es gelingen kann, dann auch letztlich weniger Sozialhilfe und soziale Unterstützung in Anspruch nehmen müssen.
Wenn dafür allerdings dann auch die Steuerzahler zur Kasse gebeten würden, würden sicherlich manche von diesen Steuerzahlern sagen, wir legen Wert darauf, nicht bedingungslos Menschen zu finanzieren, die nicht arbeiten.
Menschen werden heute schon bedingungslos unterstützt. Unsere Sozialsysteme tun das. Das Einzige, worüber wir hier sprechen, ist, dass Menschen nicht bestraft werden, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie so und so viele Bewerbungen geschrieben haben oder Jobinterviews gemacht werden. Es gibt bereits heute in Deutschland eine bedingungslose Grundsicherung. Die ist einfach zu niedrig, davon kann kein Mensch leben, also man muss auch da über die Höhe sprechen, aber Deutschland hat starke Sozialsysteme und man muss die Balance hinbekommen, eine gute Grundsicherung, aber Arbeit muss sich auch lohnen. Die meisten, überwiegend die meisten Menschen wollen arbeiten, wollen Teil der Gesellschaft werden und diese Chance sollte man ihnen geben, darum muss die Diskussion gehen.
Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, vielen Dank. So, und jetzt tauchen wir nochmal ein in den Stall des Königs Augias, den der antike Held Herakles im Auftrag des Königs Eurystheus ausmisten sollte. Und eintauchen ist genau der richtige Begriff, denn Herakles hat ja den ganzen Mist in diesem Stall buchstäblich wegspülen lassen von zwei Flüssen, die er umgeleitet und durch den Stall hat strömen lassen.
So vollzog er einen schmachvollen Auftrag, ohne zu einer Handlung sich zu erniedrigen, die eines Unsterblichen unwürdig gewesen wäre. Als aber Augeas erfuhr, dass dies von Herakles als Auftrag des Eurystheus geschehen sei, verweigerte er den Lohn und leugnete geradezu, ihn versprochen zu haben. Doch erklärte er sich bereit, die Streitsache einem richterlichen Spruche anheimzustellen. Als die Richter beisammen saßen, das Urteil zu fällen, trat Phileos, von Herakles aufgefordert, auf, zeugte gegen seinen eigenen Vater und erklärte, dass dieser allerdings über einen Lohn mit Herakles übereingekommen sei. Augeas wartete den Spruch nicht ab. Er ergrimmete und befahl dem Sohne wie dem Fremdling, sein Reich auf der Stelle zu verlassen.
Und was folgern wir daraus? Auch die wirksamste Reform eines Missstands erntet nicht unbedingt den Dank, den sie verdient. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über die Hartz-Gesetze und den Wunsch gleich mehrerer Parteien, eines dieser Gesetze, und zwar Hartz IV, zu reformieren und sogar ganz abzuschaffen. Was, wenn es so käme, wohl einigen Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben könnte. Und das gilt wohl auch für das geplante Einwanderungsgesetz der Regierungskoalition aus Union und SPD. Ein Gesetz, das manchen in der Union vielleicht ebenso übel aufstößt wie Hartz IV von Anfang an und bis heute vielen Sozialdemokraten. Auch dieses Einwanderungsgesetz soll dazu dienen, die Menschen, die es betrifft, auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Was drinsteht im Entwurf dieses Gesetzes, das sagt uns unser Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer.
Die größten Änderungen bringt das Einwanderungsgesetz für diejenigen, die nicht studiert, sondern einen beruflichen Abschluss gemacht haben, also eine Lehre. Anders als für Akademiker war es für sie bisher ziemlich schwierig, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Das soll sich jetzt ändern. Künftig gilt, wer einen qualifizierten Abschluss hat, Studium oder Lehre, und dazu ein Angebot für einen Arbeitsvertrag, der seinem Abschluss entspricht, der darf diesen Arbeitsvertrag unterschreiben und herkommen. Welchen Beruf jemand hat, ist erstmal egal. Die Liste mit sogenannten Mängelberufen fällt weg, genauso wie die Vorrangprüfung, mit der bisher abgecheckt wurde, ob es nicht einen Deutschen oder einen EU-Ausländer gibt, der den Job übernehmen kann. Außerdem ist es mit einem Berufsabschluss künftig in bestimmten Fällen auch möglich, ohne Arbeitsvertrag nach Deutschland zu kommen und sich hier einen Job zu suchen. 6 Monate Zeit werden Bewerbern dafür eingeräumt. Aber nur, wenn sie ausreichend Deutsch sprechen und selber für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Sozialleistungen gibt es nicht. Völlig schrankenlos ist die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt allerdings auch künftig nicht, auch nicht für die, die alle Voraussetzungen erfüllen. Der Bundesarbeitsminister kann jederzeit Beschränkungen erlassen, entweder für bestimmte Berufe oder für bestimmte Regionen. Er kann also sagen, Fliesenleger brauchen wir echt keine mehr, haben wir genug. Oder auch, für die Uckermark, Ostsachsen und Duisburg lassen wir keinen mehr zu, da ist die Arbeitslosigkeit zu hoch. Nicht sehr viel leichter als bisher wird es mit dem Gesetzentwurf für abgelehnte Asylbewerber, die bereits einen Job gefunden haben. Stichwort Spurwechsel. Sie dürfen zwar in einigen Fällen bleiben, aber die Hürden dafür sind recht hoch. Der Betroffene muss schon seit mindestens 1,5 Jahren arbeiten, mindestens 35 Stunden pro Woche. Das verdiente Geld muss für seinen Lebensunterhalt ausreichen und er muss ausreichend Deutsch sprechen. Die Union wollte hier noch strengere Regeln, die SPD und Wirtschaftsvertreter weichere. Herausgekommen ist ein Kompromiss. Alex Krämer, Berlin.
Und der Kollege hat uns über das geplante Einwanderungsgesetz informiert, das, wenn es verabschiedet wird, Einfluss auf den künftigen Arbeitsmarkt in Deutschland haben wird, so wie das auf seine Weise bei den Hartz-Gesetzen der Fall war und ist, über die wir in dieser Stunde so ausführlich gesprochen haben. Professor Herbert Brücker, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie sehr wird denn dieses Gesetz unseren Arbeitsmarkt verändern, nach Ihrer Ansicht?
Also ich glaube, die Wirkung werden nicht sehr groß sein. Die wesentlichen Hürden sind eigentlich erhalten geblieben. Es geht da um die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse. Unser Ausbildungssystem ist extrem kompliziert. und verlangt wird, dass alle Abschlüsse gleichwertig sind, den Deutschen diese Anerkennung muss erfolgen, bevor die Menschen einreisen im Regelfall. Und über diese Hürde kommen die wenigsten Einwanderer, nur dass die Zahlen wahrscheinlich doch sehr gering sein werden.
Gerade Hartz IV und die Kritik daran, die Diskussion darüber, haben ja gezeigt, wie wichtig und wie schwierig es ist, bei der Arbeitsmarktpolitik immer auch soziale Probleme im Blick zu haben, die sich daraus ergeben. Das dürfte ja gerade auch bei Einwanderern eine Rolle spielen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Ansätze des geplanten Einwanderungsgesetzes?
Ja, wir sind vor einer schwierigen Situation. Es ist so, dass die Zuwanderung aus der Europäischen Union zurückgehen wird. Und die Zuwanderer aus Europa sind im Grundsatz sehr, sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert. Das gilt auch gerade für die Einwanderer aus den neuen Mitgliedstaaten der Union. Auch die Rumänen und selbst die Bulgaren haben relativ hohe Beschäftigungsquoten. Und was wir beobachten, ist, dass Menschen, die aus Drittstaaten kommen, überwiegend gerade nicht überwerbsbezogen zuwanderungsfähig kommen und die sind dann schlecht in den Arbeitsmarkt integriert. Nur dass also ein Gesetz, was zu wenig liberal ist, dazu führen wird, dass sich die Qualifikationsstruktur der ausländischen Bevölkerung verschlechtern wird und die Arbeitsmarktrisiken steigen werden. Ja, und darum ist es ein bisschen paradox so. Also wenn wir ganz restriktiv sind, alles eigentlich richtig machen wollen, dass nur jemand kommen darf, der sehr viel Geld verdient, der hervorragend ausgebildet ist und in den Arbeitsmarkt kommt, dann darf man sich nicht wundern, dass dann sehr viele Menschen über andere Wege kommen und die sind dann schlecht integriert. Das heißt, wir müssen den Arbeitsmarkt eigentlich stärker öffnen.
Viele Menschen hier in Deutschland treibt die Sorge um, und die würde ja wahrscheinlich noch größer, wenn man den Arbeitsmarkt weiter öffnen würde, dass diese legale Einwanderung auf ihre Kosten gehen könnte, weil ein größeres Angebot an Arbeitskräften zum einen zu sinkenden Löhnen und zum anderen zu mehr Konkurrenz für deutsche Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt führe. Rechnen Sie mit einer solchen Entwicklung?
Nein. Also im Grundsatz ist die Zuwanderung neutral für Löhne und auch für Beschäftigung. Das hängt damit zusammen, dass sich der Kapitalstock an das steigende Arbeitsangebot anpasst. Das heißt, wenn das Arbeitsangebot steigt, wird mehr investiert, wächst die Volkswirtschaft insgesamt, sodass insgesamt wir keine Effekte auf das Lohnniveau beobachten. Es gibt manchmal Verdrängungseffekte für die gleichen Gruppen. Also es kann Gruppen geben, die im Arbeitsmarkt profitieren von der Zuwanderung. Es kann aber auch Gruppen geben, die verlieren. Das sind dann in der Regel andere Migranten und nicht die deutschen Arbeitnehmer. Die deutschen Arbeitnehmer gehören bei der Migration zu den Gewinnern. Gerade die Facharbeiter, also wo der Kern der deutschen Arbeitnehmer liegt. Und die besser Qualifizierten sowieso, wo es etwas Konkurrenz gibt, ist bei den geringer Qualifizierten. Die sind aber durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sowieso nicht betroffen.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Kandidatin für den CDU-Vorsitz, hat gesagt, das Thema Flucht habe das Potenzial, ihre Partei genauso zu spalten, wie Hartz IV das mit der SPD getan habe. Könnte das jetzt geplante Einwanderungsgesetz dieses Thema so entschärfen für die Union, dass die CDU einer solchen Spaltung entgehen könnte? Was meinen Sie?
Ja, es ist natürlich der Versuch, dieses Thema wieder positiv zu besetzen. Und ich glaube, wir haben einen sehr breiten Konsens in der Gesellschaft, dass im Grundsatz, also auch wegen der Alterung der Gesellschaft, Einwanderung eigentlich notwendig ist. Aber es soll natürlich eine Einwanderung sein, die von der wir ökonomisch profitieren, von der wir auch sozial profitieren. Und das will man mit diesem Einwanderungsgesetz erreichen. Symbolisch kann das sein, dass das der Fall ist. Faktisch glaube ich, dass es viel zu vorsichtig, zu restriktiv gestaltet worden ist. Es wird nicht im großen Umfang diese qualifizierte Zuwanderung durch dieses Gesetz geben. Aber ich rechne damit, dass wir in 2-3 Jahren wieder über eine neue Reform dieses Gesetzes sprechen werden.
Professor Herbert Brücker, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Fast eine Stunde lang hat sich der Tag in HR2 Kultur heute Abend mit dem Arbeitsmarkt und vor allem mit der neu erwachten Diskussion über Hartz IV beschäftigt, und zwar unter der Überschrift, was vom Peter übrig blieb. Und so bleibt uns jetzt nur noch übrig, auf diesen Peter selbst einen Blick zu werfen. Auf Peter Hartz, den Mann vor der Vier, wie mein Kollege Rainer Dachselt ihn nennt, und darauf, wie er in seinem Arbeitsleben bislang gefördert und gefordert worden ist.
Peter wuchs auf in kleinen Verhältnissen, in einer Bergmannsfamilie im saarländischen Niederwürzbach. Die Armut um ihn herum pflanzte dem Jungen schon früh das große Ziel ein. Der arbeitende Mensch, und vielleicht sogar der Nicht-Arbeitende, soll es einmal besser haben. Diesem Stern über seiner Jugend folgte er Zeit seines Lebens. Zunächst wirkte er als Arbeit. Ja, Legenden klingen immer etwas süßlich. Ich weiß, aber es fehlt nicht viel und die Geschichte von Peter Hartz würde heute so erzählt. Stattdessen lebt sein Name in der Nachwelt in zynischen musikalischen Machwerken wie diesem weiter.
Hartz IV und der Tag gehört dir. Den ganzen Tag Pizza und Bier.
Das wäre mit der von Peter Hartz selber geplanten Mindestsicherung von etwa 500 Euro vielleicht sogar möglich. Aber der fiese Schröder und die fiesen Grünen haben das noch gehörig gedrückt. Peter Hartz war seinerzeit ja auch gar nicht als Finsterling, sondern als Lichtgestalt engagiert worden. Genialer VW-Personalvorstand mit Herz für die Beschäftigten. Bei VW hatte er mit 4-Tage-Woche und 5000 neuen Jobs etwas außerhalb des Tarifvertrages für Furore gesorgt. Warum der Betriebsrat da mitgemacht hat? Weil Hartz noch eine kreative Idee hatte. Einfach kaufen die Burschen. Deswegen dankt Liedermacher Reinhard May ausdrücklich seiner guten Fee, dass er in der Schule sitzen geblieben ist.
Sonst wäre ich, Gott behüte, Vorstand in Wolfsburg geworden und wär bei allen Nutten in allen Whirlpools bekannt. Als der umständliche Freier mit den Spesenrekorden. Und dann hätte man auch noch eine Scheißreform nach mir benannt.
Ja, Peter Hartz hatte den VW-Betriebsratsvorsitzenden Volkert mit Geld und Prostituierten zugeschüttet und sich selber bei der Gelegenheit auch bedient. 2007 bekam er wegen Untreue und Begünstigung 2 Jahre auf Bewährung. Und die hier sogenannte Scheißreform wurde zwar auch von vielen gelobt, aber eben nie von denen, die direkt von ihr betroffen waren. Ergebnis: Der Name Hartz ist in das Gedächtnis des Volkes eingegangen, wahlweise für schreiendes Unrecht, pöbelhaftes Herumfaulenzen oder korruptes Altmännertreiben.
Hätte ich Leuthäuser Schnarrenberger geheißen, wäre mir das Schicksal auch erspart geblieben.
Vermutet der Träger schon vor 7 Jahren. Jetzt ist er 77 und versucht schon seit Jahren da anzuknüpfen, wo damals der Faden gerissen war. Bei den genialen Ideen für die Beschäftigten. Mini-Entrepreneure heißt das Konzept für Langzeitarbeitslose, mit dem er hausieren geht. Vor allem bei Politikern. Aber ganz ehrlich, welcher Politiker stellt sich hin und sagt, ich habe hier eine klasse Idee für den Arbeitsmarkt, sie ist übrigens von Peter Hartz. Und so bleibt Peter Hartz wahrscheinlich als Mini-Luther in Erinnerung. Die große Reform wurde irgendwie dann doch nichts, aber die Sprache, die hat er enorm bereichert.
Das sagt sein von uns ernannter Biograf Rainer Dachselt. Was vom Peter übrig blieb. Diskussionen über Hartz IV, HR2 Kultur der Tag. Nachzuhören wie immer in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.